Das Internet ist für uns alle Neuland.
Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten.
The ladies not for turning.
We must therefore act together as a united people.
Ich bin ein Berliner.
In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie ein.
And say simply, very simply, with hope, good morning.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Politisiert, dem Jungpolitik-Podcast mit meiner Mitpodcasterin Samantha Jo Klug
und dem bezaubernden Leonard Wolf.
Wir melden uns quasi wieder zurück nach einer kurzen Pause, in der Sam ja so ein bisschen ihre Hausarbeit schreiben musste, was ja glücklicherweise natürlich wunderbar funktioniert hat. Und jetzt haben wir wieder Ressourcen, mit unserem Podcast hier weiterzumachen. Wir nehmen heute hier am 18.04. auf und haben wieder spannende Themen mitgebracht, aber das Ganze ist ein bisschen anders als sonst. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir das vielleicht ein bisschen umstellen wollen. Sam, möchtest du dazu mal was sagen?
Ja, also im Moment ist es natürlich auch erstmal ein Versuch. Also wir werden heute damit starten, erstmal wieder mit den kurzen Themen. Jeder hat ein Thema mitgebracht und anstatt danach nochmal zwei längere Themen zu haben, haben wir uns im Vorhinein abgesprochen. Also vorher ist es ja auch immer so gewesen, wir hatten gar keine Ahnung, welche Themen der andere mitbringt. Mhm. Und jetzt ist es eben so, dass wir zumindest bei dem längeren Thema Bescheid wussten und uns da letzte Woche drauf geeinigt haben. Und zwar wird es da diese Woche zum Thema BAföG ein bisschen mehr zu geben. Und wir dachten, so können wir vielleicht ein bisschen intensiver darüber reden und vielleicht auch diskutieren an dem einen oder anderen Punkt, je nachdem, ob sich das anbietet. Und genau, mal schauen, ob das heute so aufgeht. Aber zuerst fange ich ja wieder an mit einem kurzen Thema. Da soll es diesmal um den Alkoholkonsum gehen in Deutschland. Und dann folgt Leo mit seinem kurzen Thema.
Genau, der WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist festgenommen worden, das nachdem er sich jetzt einige Jahre in der Botschaft Ecuadors in London aufgehalten hat. Was genau denn daran so spannend womöglich ist, das möchte ich mal kurz betrachten.
Genau, und dann abschließend eben die Diskussion ums BAföG, um auch ein bisschen die Vorstellung des Reformvorschlages. Und was wir da so vielleicht als bessere Alternative betrachten würden oder wie man unserer Meinung nach sinnvollere Verbesserungen vornehmen könnte. Aber gut, bevor wir dazu kommen, fange ich erstmal an mit dem kurzen Thema. Ich habe mir nämlich zum Anlass genommen, die Veröffentlichung der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Sie haben das Jahrbuch Sucht 2019 veröffentlicht, in dem es eben bis zum Jahr 2017 sozusagen eine Aufschlüsselung über das Drogen- und Suchtverhalten von in Deutschland lebenden Personen geht. Und dabei möchte ich mich im Konkreten auf Alkohol jetzt im Kommenden spezialisieren. Das ist natürlich sonst ein riesiger Themenkomplex über illegale Drogen wie Cannabis bis hin zu Spielsucht. Also all sowas ist dort in diesem Bericht mitzufinden. Wer da Interesse hat, kann sich natürlich das auch nochmal anschauen. Und zum Thema Alkoholkonsum ist zum einen zu sagen, dass es einen leichten Rückgang gibt gegenüber dem Vorjahr, also jetzt immer bezogen auf 2017. Allerdings ist dieser wirklich sehr gering. Bei Spirituosen, Wein und Bier sind es lediglich gut 3 Liter, die es weniger sind. Und das ist halt eigentlich alles auf einen kleinen Rückgang von Bier sozusagen zurückzuführen, weil Wein und Spirituosen eigentlich schon seit Jahren konstant sind. Und bei Bier gab es mal von den 80er Jahren bis 2010 sozusagen einen großen Rückgang und dann ist es auch ungefähr auf konstantem Niveau. Und man muss sagen, dass Alkohol ja immer noch eine der Drogen ist, die sehr gesellschaftlich anerkannt sind und wo es auch durchaus normal ist, abends gesellig beisammen zu sitzen und Alkohol zu konsumieren. Und dabei vergisst man sehr schnell, wie ich finde, was es bedeutet für Schäden einerseits gesundheitlich, was damit einhergehen kann, also wie viele Fälle auch von, also Todesfälle es gibt, die durch starken Alkoholkonsum und teilweise im Verbund mit Zigarettenkonsum zustande kommen und auch was dadurch dann neben diesen gesundheitlichen Schäden auch für einen volkswirtschaftlichen Schaden entsteht. Und wenn man sich nun anguckt, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wie viel Bier, Wein und Spirituosen in Deutschland verbraucht werden. Gemessen in reinen Alkohol bedeutet das ungefähr 11 Liter pro Kopf pro Jahr. Und das in den OECD-Durchschnitt gesetzt, ist Deutschland auf Platz 8, also schon sehr weit oben. Und da kann man sich ja jetzt schon überlegen, ob man da was gegen tun möchte, wie ich meine, auch müsste. Diese Alkoholsteuer, die es natürlich gibt, zu erhöhen beispielsweise und Alkoholkonsum einfach auch teurer zu machen. Also das würde halt vor allem junge Konsumenten und Konsumentinnen abschrecken, denn auch in dem Bericht wurde zum Beispiel veröffentlicht, dass fast 22.000 Personen zwischen 10 und 20 Jahren stationär behandelt werden mussten im Jahr 2017 aufgrund von erhöhtem Alkoholkonsum. Und das ist natürlich schon auch eine erschreckende Zahl, auch gerade in diesem jungen Bereich. Und insofern denke ich einerseits, dass man da die Steuer erhöhen müsste. Im Moment ist sie, um jetzt nichts Falsches zu sagen, das wird immer pro Hektoliter sozusagen berechnet. Und für einen Hektoliter reinen Alkohol zahlt man 1.300 Euro. Wer schon mal in skandinavischen Ländern beispielsweise Urlaub gemacht hat, weiß, dass Alkohol dort nochmal einen ganz anderen Kostenpunkt hat. Und darum hat man eben auch regelmäßig in Deutschland eben Touristen, die dann diese günstigen Preise beispielsweise ausnutzen. Und neben diesen höheren Preisen, die, denke ich, sinnvoll wären, ist natürlich auch nach wie vor Kampagnen, die ja schon gefahren werden, sind notwendig. Also diese ganz bekannten Can-I-Limit-Sachen. Aber auch darüber nachzudenken, inwiefern denn ein Werbeverbot, was wir im Moment beim Tabak stark diskutieren, wo halt schon Werbung im Fernsehen zum Beispiel und im Radio verboten sind und noch auf Werbeflächen möglich und Deutschland da auch das einzige Land ist in der EU, was nach wie vor dahinter steht, ob man nicht auch bei Alkohol in diese Richtung geht und da Werbeverbote beispielsweise verschärft, kann man sicherlich drüber diskutieren. Aber ich finde einfach, dass das Thema wieder durch diese Veröffentlichung auf den Plan gerufen wurde oder auf den Plan gerufen werden sollte, weil auch wenn der Alkoholkonsum nicht ansteigt, er nach wie vor meiner Meinung nach zu hoch ist, als dass man sagen könnte, man möchte sich das diesen gesundheitlichen Schaden auch leisten.
Ja, also tatsächlich finde ich das auch, dieses Nachdenken über Maßnahmen, wie man denn den Alkoholkonsum quasi verringern kann, ganz spannend so. Werbeverbote, genau, da diskutieren wir ja in verschiedensten Kontexten immer wieder drüber. Und zuletzt natürlich auch die Große Koalition in ganz anderen Zusammenhängen, aber bin ich grundsätzlich, glaube ich, von allem ein Befürworter und gerade auch dieses teurer machen. Ich glaube, das ist, kann jetzt, wenn ich mir diese beiden Maßnahmen anschaue, irgendwie ein Werbeverbot oder die Alkoholsteuer erhöhen, ich glaube, da fände ich tatsächlich sogar Alkoholsteuer erhöhen noch, stelle ich mir gewinnbringender vor, weil natürlich, also wenn man sich anschaut, wie günstig doch teilweise auch Bier oder ähnliches sein kann, so, dann ist es, finde ich, auch nicht verwunderlich, wenn natürlich vielleicht auch gerade junge Menschen da leichter hingreifen oder so, oder dazugreifen. Und deshalb, genau, finde ich das, glaube ich, die auf jeden Fall eine erstrebenswerte Maßnahme aus meiner Perspektive zumindest.
Ja, das auf jeden Fall, also das sehe ich genauso, das kann man ja auch gut damit begründen, was einfach da auch für Kosten entstehen durch Alkoholkonsum. Aber ich meine, es ist halt auch dieses immer noch gesellschaftlich akzeptiert sein davon. Also alleine, dass Politik auch im Bierzelt nach wie vor gemacht wird. Man muss sich nur Karneval, ist ja noch gar nicht so lange her, anschauen, wo man sich bei solchen Veranstaltungen, wo eben im Übermaße auf jeden Fall Alkohol konsumiert wird, es gängig ist da dann, ne, dass dann auch Politiker und Politikerinnen genauso dran teilnehmen und eigentlich in ihrer Vorbildfunktion sowas halt anerkannt ist, ist natürlich auch ein Punkt, der dazu beiträgt, dass der Konsum eben auch nach wie vor so hoch ist. Also, dass man vielleicht auch einfach den Umgang generell damit in der Öffentlichkeit ein bisschen sensibler macht und dass es eben nicht mehr ganz normal ist, immer meinetwegen Alkohol zu konsumieren, weil so ist es nämlich auch oft, dass kritische Suchtverhalten nicht erkannt werden, oder lange versteckt werden können, weil es eben zu gängig ist und auch nicht schlimm, wenn man jeden Tag Alkohol trinkt, zumindest, also gesundheitlich ist es natürlich schlimm, aber jetzt von der Gesellschaft nicht so kritisch gesehen, wie der Arzt oder die Ärztin es vielleicht tun würde.
Total, also da muss eigentlich auch ein Bewusstseinswandel mit einhergehen, ich glaube, und der ist aber, glaube ich, am schwierigsten von den verschiedenen Maßnahmen umzusetzen, so, und ich vermute, dass das vielleicht in Kombination mit einer höheren Alkoholsteuer einen gutes Paket sein könnte, um da zukünftig Maßnahmen zu ergreifen. Aber genau, ich glaube, das ist halt, also so ein Wandel in der Gesellschaft ist halt immer, ich glaube, schwierig oder schwieriger hervorzurufen als beispielsweise eine höhere Alkoholsteuer.
Das auf jeden Fall. Die Frage ist dann wieder, für wen ist denn Alkohol erschwinglich und welchen Gruppen versperrt man den Zugang zum Alkohol und ob man das möchte. Aber gut, irgendwo muss man natürlich ansetzen. Aber ich meine, das muss man auch immer bedenken. So, für welche Gruppen wird es denn dann schwieriger, Alkohol zu konsumieren? Aber wir reden ja jetzt auch nicht davon, es unbezahlbar zu machen. Das stimmt natürlich. Ja,
das stimmt.
Das war halt mehr eine Meldung. Da gab es jetzt auch noch keine politischen Reaktionen sonst drauf. Ich dachte aber, warum mal wieder nicht darüber reden? Ne? Hat man gleich viel mehr Lust, sich abends mit Freunden in einer Bar oder in einer Kneipe zu treffen.
Und einen leckeren, süßen, alkoholfreien Cocktail zu trinken.
Genau, einen alkoholfreien Cocktail oder eine Clubmate, nicht wahr, Leo?
Genau. Schön, dann bist du fertig mit deinem ersten Thema.
Genau, wie angekündigt war es auch kurz.
Genau, dann kommen wir zu meinem ersten kleinen Thema, Julian Assanges Festnahme. Heute vor einer Woche, wir nehmen wie gesagt am 18.04.2019 auf, ist WikiLeaks Mitbegründer Julian Assange festgenommen worden, der sich ja seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten hat. Und gegen den Australier liegt unter anderem ein US-Auslieferungsersuchen vor. Und wie es jetzt dazu kam, dass er doch nach den fast 7 Jahren, die er in dieser Botschaft sich befand, festgenommen wurde, das hat damit zu tun, dass die Regierung von Ecuador ihm das diplomatische Asyl entzogen hat. Präsident Lenin Moreno begründete die Aufhebung des Asyls unter anderem mit wiederholtem Fehlverhalten des WikiLeaks-Mitbegründers. Unter anderem hat er gegen Auflagen verstoßen, dass er sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen soll oder dass er unerlaubte technische Ausrüstung installiert hat in der Botschaft und Wachleute angegriffen hat und allgemein der tägliche Umgang mit ihm unhöflich und aggressiv gewesen sein sollte. Und deswegen hat Moreno quasi dieses diplomatische Asyl aufgehoben und hat aber mit der britischen Regierung, die beziehungsweise deren Polizei ihn dann ja festgenommen hat in London, Moreno hat sich von der britischen Regierung garantieren lassen, dass Julian Assange nicht an ein Land ausgeliefert wird, in dem ihm Folter oder Todesstrafe drohen. Denn es gibt verschiedenste Länder, die gerade an Julian Assange so ein gewisses Interesse haben oder Interesse zumindest aus einer Strafverfolgungsperspektive. Denn dieser ganze Fall ist auch wirklich komplex. Also zum einen hat jetzt ein Londoner Gericht festgestellt, dass Assange sich 2012 gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Das heißt, da ist Großbritannien tatsächlich hat ein eigenes Interesse und wie da möglicherweise ein Urteil aussehen könnte, wird wahrscheinlich Anfang Mai geklärt werden. Dann gibt es auch noch Schweden, die Interesse an Assange haben. Da gab es ja 2012 ein Prozess wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung, der zwar inzwischen quasi zu den Akten gelegt wurde, aber wo es jetzt auch wieder den Antrag dazu gibt, diese Untersuchung und diesen Prozess wieder aufzunehmen. Das war auch damals einer der Gründe mit, weshalb sich Assange dann in der ecuadorianischen Botschaft quasi Zuflucht gesucht hat. Und natürlich das Land, das am meisten an Assange interessiert ist, sind die USA. Die werfen ihm nämlich eine Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Und zwar wird konkret Assange beschuldigt, Manning, die damals für das Militär in den USA gearbeitet hat, war eine Whistleblowerin, die verschiedenste Geheimdokumente vorrangig zum Irakkrieg und Afghanistankrieg quasi geleakt hat oder an WikiLeaks weitergegeben hat, damit die das dann veröffentlichen. Und Assange wird vorgeworfen, dass er Manning doch geholfen hätte, das Passwort eines Computernetzwerks im Pentagon zu knacken. Und deshalb wird ihm da quasi diese Verschwörung vorgeworfen. Das US-Justizministerium sagt, wegen dieser Verschwörung drohen ihm eigentlich maximal 5 Jahre Haft. Allerdings ist es so, dass seine Anwälte davon ausgehen, dass ihm eher bis zu 45 Jahre Haft drohen. Manning ist damals zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Man geht also davon aus, oder zumindest die Anwälte von Assange gehen davon aus, dass angenommen, Assange würde jetzt in die USA ausgeliefert werden, es doch nicht nur bei diesem einen Prozess bleiben würde. Und das ist tatsächlich auch, dass sie damit vielleicht gar nicht so Unrecht haben, hat sich tatsächlich heute Nacht noch ergeben. Ich habe mich, also kurz nachdem ich eigentlich mit meiner Vorbereitung schon fertig war, hat CNN mitgeteilt, dass sie vom Department of Justice die Information erhalten haben, dass es tatsächlich gerade ongoing criminal investigations noch gibt. Das heißt, da scheint tatsächlich nicht alles so sehr geklärt zu sein. Und so ein bisschen, ich finde diesen ganzen Umgang damit so sehr schwer. Also auch Julian Assange ist ja eine Person, die auch abgesehen von diesen konkreten Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden kritisch gesehen wird, stellenweise. WikiLeaks ist oder hat eindeutig, gerade auch mit den Veröffentlichungen rund um den Irakkrieg, ein durchaus, würden einige sagen, einen Dienst an der Öffentlichkeit getan, aber in den vergangenen Jahren hat es sich ja dann doch mehr zu so einer One-Man-Show rund um Julian Assange gewandelt und deshalb ist es auch immer ein bisschen, ich weiß nicht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was meine Position zu dieser ganzen Angelegenheit angeht.
Ja, also ich finde es halt auch sehr schwierig in der Situation. Also er als Person ist natürlich sehr umstritten einfach auch. Ich glaube total auch dem Botschafter, dass er im Umgang, also das war natürlich nicht der Hauptgrund, aber ja, da muss man natürlich, gehe ich auf jeden Fall mit, dass er da kritisch zu sehen ist. Ich finde eine Auslieferung an die USA auf keinen Fall als eine Option an, weil ich halt da auch der Meinung bin, dass für die Dinge, für die er da belangt werden sollte, dass eben eigentlich, dass das Leaken von eben Kriegsverbrechen auch und Informationen diesbezüglich nicht kriminalisiert werden sollte oder das nicht sein soll. Also es sollte nicht so sein. Und was zum Beispiel das schwedische Interesse angeht, wo er jetzt aber kein, oder ich weiß gar nicht, liegt da auch ein Auslieferungsersuch tatsächlich vor? Also ich weiß ja, dass da auch noch einige Fälle des sexuellen Missbrauchs vorliegen, also einige.
Ich kann es dir gerade nicht hundertprozentig sagen, da aber eigentlich dieser Prozess quasi schon wieder bei den Akten ist und jetzt, wie gesagt, erst den Gedanken gibt, das Ganze wieder neu aufzurollen, glaube ich nicht, dass gerade da ein aktives Auslieferungsersuch.
Okay, weil da wusste ich halt auch nicht, da gibt es ja auch nicht nur diesen einen Fall, sondern da gibt es ja auch mehrere Vorwürfe gegen ihn, dass bei sowas natürlich ganz klar dem nachgegangen werden muss. Da bin ich absolut der Meinung. Ich glaube halt aber eine Auslieferung eben an die USA für also das Falscheste, was man machen könnte in der Situation. Es macht es natürlich nicht leichter, in ihn als Person oder als Persönlichkeit, die er ja nun mal verkörpert, in der Situation dann zu bewerten. Aber ich finde, unabhängig davon, wer dahinter steht, für die Dinge, die WikiLeaks eben auch geleistet hat, sollte er da nicht belangt werden. Und darum finde ich, dass Deutschland sich da auch in dem Punkt auf jeden Fall hinter ihn stellen sollte.
Total. Also das ist tatsächlich auch, wenn man sich so ein bisschen mal die Reaktion dazu anschaut, zumindest so ein bisschen die einhellige Meinung von beispielsweise zivilgesellschaftlichen Organisationen, also Reporter ohne Grenzen, hat ganz klar gesagt, dass die WikiLeaks-Veröffentlichung damals zweifellos ein öffentliches Interesse gab und es gut war, dass das damals die breite politische Debatte ausgelöst hat und dass es jetzt nach fast 9 Jahren, das zu verfolgen, eher ein gefährlicher Präzedenzfall für Journalistinnen und Journalisten, Whistleblowerinnen und Whistleblower und andere Quellen in solcher Berichterstattung wäre und es deshalb auf jeden Fall sehr, sehr kritisch zu sehen ist, wenn das tatsächlich solch eine Auslieferung stattfinden würde.
Ja, es gibt ja auch immer die Diskussion, ob er als Journalist zu sehen ist. Und da stehe ich eben auch auf der Seite, dass ich ihn auf jeden Fall in die Richtung einordnen würde und darum ist es eben gerade zur Zeit, in der die Situation für Journalisten und Journalistinnen sowieso angespannt ist, dann noch solche Präzedenzfälle zu schaffen, sehr schwierig und darum finde ich, sollte man in der Hinsicht auf jeden Fall sich hinter Assange stellen.
Genau, und also das ist halt das Spannende. Also die USA würden ihn wahrscheinlich nicht so sehr als Journalistin oder zumindest nicht nur. Genau. Also wenn man sich anschaut, was der heutige US-Außenminister Mike Pompeo im April 2017 noch sagte, ich glaube, er war damals CIA-Chef, da bezeichnete er WikiLeaks als einen nicht staatlichen, feindlichen Geheimdienst, der oft mit staatlichen Akteuren wie Russland unter einer Decke steckt. Das heißt, da sind tatsächlich auch, also wenn das US-Justizministerium gerade irgendwie noch sagt, ja, ja, maximal 5 Jahre Haft drohen ihnen aufgrund dieser Verschwörung, es ist fest davon auszugehen, dass es nicht dabei bleiben würde. Okay, gut. Dann haben wir so ein bisschen die Situation rund um den WikiLeaks-Gründer Julian Assange auch nochmal kurz betrachtet. Und damit bin ich dann auch jetzt fertig. Und dann kommen wir zu unserem gemeinsamen großen Thema BAföG.
Genau, ich bin gespannt, was du da alles so zu gefunden hast.
Ja, am besten werfen wir als allererstes mal so einen kleinen Blick darauf, was denn überhaupt die Aufgabe von BAföG ist. Oder BAföG, was ja eigentlich in der langen Version quasi ausgesprochen heißt Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das Ganze ist ja ein besonderer Teil des Sozialgesetzbuches 1 und damit eine Sozialleistung seit 1971. Und das Ziel ist eine individuelle Förderung der Ausbildung durch die öffentliche Hand für Menschen, die sich in Ausbildung befinden, zu ermöglichen. Und das Ganze soll unter anderem halt die Kosten, die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung notwendig sind, quasi decken. Und ursprünglich ist das Ganze nämlich, bevor quasi der Bund oder beziehungsweise der Staat gesagt hat, dass das doch auch zu seiner Aufgabe zählt, solch eine Förderung zu ermöglichen, immer Aufgabe der Eltern und beziehungsweise des Auszubildenden oder der Auszubildenden selber gewesen, den individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarf zu decken. Und das führte aber dazu, dass eine große Anzahl ausbildungswilliger junger Menschen, deren Eltern aber nicht in der Lage waren, diese hohen Aufwendungen in der Ausbildungszeit zu tragen, keine gründliche oder qualifizierende Ausbildung erhalten konnten. Und deshalb wurde sich dann irgendwann das politische Ziel gesetzt, den sozialen Rechtsstaat zu nutzen, um auf eine berufliche Chancengleichheit aller jungen Menschen hinzuwirken. Und das Ganze hat so ein paar Vorläufermodelle schon gehabt. Also wenn wir uns das Ganze mal anschauen, zur Gründungszeit der BRD gab es auch schon erste Förderleistungen. Allerdings waren die quasi noch auf Grundlage der Reichsfürsorgepflicht von 1924 wurden die vergeben. Und da war die Voraussetzung allerdings, dass ein niedriges Einkommen bei den jeweiligen zu Fördernden quasi vorhanden sein musste und besonders gute Ausbildungsleistungen existieren mussten. Das heißt, es war weniger eine sehr individuelle Förderung für eine breite Masse, sondern halt eher für die herausragendsten. Das Ganze wurde damals gezahlt von den Gemeinden und lediglich für Kriegsfolgengeschädigte wurde unabhängig von besonders guten Studienleistungen teilweise auch noch eine Förderung übernommen. Das Ganze wurde dann 1953 abgelöst vom Honnefer Modell. Das war eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Förderung des wissenschaftlichen Hochschulstudiums, damals noch nur Universitäten und umfasste damals auch erstmals Kinder aus mittleren Einkommensschichten und unter Umständen sogar ein Auslandsstudium. Dafür waren aber immer noch Voraussetzungen, dass es überdurchschnittliche Studienleistungen gab. Und parallel dazu bauten die Länder quasi jeweils einzelne Lösungen für Schüler und Studierende auf, die beispielsweise an Hochschulen ihre Ausbildung quasi bekamen. Und diese eigenen Förderungen waren dann zum Beispiel das Rödendorfer Modell für Studierende an Hochschulen. Im Mai 1969 wurde dann eine Grundgesetzesänderung beschlossen, der quasi dem Bund eine einheitliche Regelung in Bezug auf die Ausbildungsförderung ermöglichen sollte. Das Ganze geschah damals in der Großen Koalition, die von 66 bis 69 unter Kiesinger ging. Und damit hatte der Bund nun auch die Kompetenz inne für die Regelung der Ausbildungsbeihilfen. Im Juni 1969 sollte dann die Verabschiedung des Ausbildungsförderungsgesetzes, des AFÖG, erfolgen, was ursprünglich das Ziel hatte, die Ausbildungsförderung in allen Ausbildungsbereichen, also zum Beispiel auch der betrieblichen Ausbildung, zu regeln. Allerdings konnte das damals nicht verwirklicht werden, weil angeblich die notwendigen finanziellen Mittel nicht zur Verfügung standen, sodass es dann erst im März 1971 quasi zu neuen Entwicklungen kam, und zwar dann tatsächlich der Einführung des BAföGs, damals von der SPD und FDP geführten Regierung unter Brandt. Und da habe ich ein Zitat aus der Gesetzesbegründung mitgebracht, den ich eigentlich ganz charmant finde, wenn ich ehrlich bin. Der soziale Rechtsstaat, der soziale Unterschiede durch eine differenzierte Sozialordnung auszugleichen hat, ist verpflichtet, durch Gewährung individueller Ausbildungsförderung auf eine berufliche Chancengleichheit hinzuwirken. Das ist also zumindest so ein bisschen das politische Ziel, was man sich dahinter, dem man sich vermeintlich verschrieben hat oder das man zumindest so formuliert hat. Allerdings muss man gleichzeitig auch betrachten, dass es damals von der Industrie auch einen großen Bedarf an hoch ausgebildeten Spitzenkräften gab und die mussten halt irgendwie produziert werden und auch dafür war natürlich das BAföG eine Lösung. Man sprach damals dann viel von Aktivierung der Bildungsreserven aus Familien mit niedrigen oder mittleren Einkommen. Und damit war aber trotzdem alles in allem erstmals das individuelle Recht auf familienabhängige Ausbildungsförderung gegeben. Und damals war es noch, 1972, also ein Jahr nachdem das Ganze eingeführt wurde, wurden 44,6% der Studierenden dann durch BAföG gefördert. In den 70er Jahren vergrößerte sich dann der Kreis der Anspruchsberechtigten, sodass beispielsweise dann auch Schülerinnen und Schüler und Auszubildende mit abgedeckt wurden. Und man verständigte sich darauf, dass alle zwei Jahre eine Überprüfung der Bedarfssätze stattfinden sollte. Und dann gab es allerdings 1974 die Einführung eines verpflichtenden Grunddarlehens. Das heißt, das Ganze war nicht mehr nur ein vollständiger Zuschuss, den man einfach so bekommen hat, sondern man musste zumindest einen Teil davon zurückzahlen. In den 80er Jahren wurde es dann sogar auf ein Volldarlehen umgestellt unter der CDU und FDP-Regierung mit Kohl an der Spitze. Und damit begann dann natürlich auch die Zahl der BAföG-EmpfängerInnen rückläufig zu werden und der Prozentsatz der Studierenden aus dem Elternhaus mit niedrigem Einkommen und niedrigem Bildungshintergrund wurde immer geringer. Nach der Wiedervereinigung wurde es dann wieder verändert zu einem Halbzuschussmodell. Das heißt, man musste quasi nur noch die Hälfte zurückzahlen. Und bis 1999 gab es dann allerdings keine größeren Anpassungen mehr, sodass da in diesem Zeitraum in etwa nur noch 12,6% der geförderten Studierenden, also der Studierenden quasi gefördert wurden. Und dann passierte tatsächlich einige Zeit nichts. Anfang der 2000er gab es kleinere Verbesserungen, aber die hinter den eigentlichen Forderungen zurückblieben. Und 2013 kam dann der 15. BAföG-Bericht der Bundesregierung heraus, wo zwar drin stand, hier durch die kleinen Reformchen sind zwar wieder mehr Studierende und SchülerInnen gefördert worden, aber gleichzeitig, was daran nicht erwähnt wurde, was 2002 besonders aufsehenerregend so ein bisschen auch war, was das BAföG anging, war ein Datenabgleich zwischen den BAföG-Ämtern und dem Bundesamt für Finanzen, was zumindest von Kritikerinnen und Kritikern eine Art Rasterverhandlung, als eine Art Rasterverhandlung befasst bezeichnet wurde. Bis 6 Jahre lang passierte dann nicht so viel. 2008 kam dann wieder eine Erhöhung der Fördersätze um 10%, wobei das tatsächlich nicht mal den quasi die inflationsbedingten Verluste seit 2001 irgendwie ausgleichen konnte. Und 2013, also wieder ein paar Jahre später, fand das Thema dann nicht mal Einzug in den Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union, die damals ja dann die große Union bildeten. Und erst 2014, als der 20. BAföG-Bericht vorgestellt wurde, erkannte dann auch die Bundesregierung, dass irgendwie eine Weiterentwicklung notwendig ist. Und damit kam 2014 dann tatsächlich auch eine der größten BAföG-Reformen aller Zeiten. Das 25. BAföG-Änderungsgesetz wurde umgesetzt. Allerdings hat sich nicht so viel, was die quasi Fördersätze für die EmpfängerInnen angeht, verändert gehabt, sondern was die große Änderung war, dass seit 2015 die Finanzierung komplett vom Bund übernommen wurde, was vorher nicht der Fall war. Und selbst das mehr Geld, was es für einige BAföG-EmpfängerInnen gab, gab es dann erst ab dem Wintersemester 2016-17. Und seitdem ist dann tatsächlich auch nicht mehr so viel passiert, bis jetzt erst vor kurzem.
Genau, also du hast ja gerade schon so einen mehr oder weniger kurzen historischen Abriss gegeben. Vielleicht auch ein paar Sachen, wie denn aktuell die Rahmenbedingungen sind, bevor wir dann auf die Reform kommen. Denn im Moment muss man natürlich auch gewisse Voraussetzungen erfüllen, neben der Bedürftigkeitsprüfung, um BAföG erhalten zu können. Einerseits müssen die Studierenden zu Beginn ihres Studiums unter 30 Jahre alt sein. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wenn es zum Beispiel um Kindererziehungszeiten geht, die dann da rausgerechnet werden können. Bei dem Master ist es bis 35 und außerdem muss man nach dem vierten Semester oder nach Zwischenprüfungen einen gewissen Leistungsnachweis erbringen, sodass man dann eben auch weitergefördert wird. Man muss in der Regelstudienzeit bleiben beispielsweise. Wenn man länger als Regelstudienzeit studiert, wird das dann auch nicht mehr finanziert. Und in der Regel muss es sich auch um die erste Ausbildung handeln, in Vollzeit. Da gibt es dann, heißt man muss, ich glaube, man darf maximal bis zu 20 Stunden arbeiten, als es immer noch deine Haupttätigkeit ist, Student oder Studentin zu sein. Und auch ein Fachwechsel ist nur innerhalb der ersten vier Semester möglich. Und wenn man mehrmals wechseln möchte, muss man das gut begründen können, beziehungsweise nach dem vierten Semester ist es auch äußerst schwer, dann noch eine Förderung zu erhalten. Und man darf auch nur einen eigenen Nebenjob haben bis zu 450 Euro monatlich, sodass es dann nicht angerechnet wird. Genauso wird Vermögen im Moment, was über 7.500 Euro sind, auch mit angerechnet. Das heißt, dann würde man auch weniger oder gar kein BAföG bekommen. Genau, im Moment ist der Grundsatz höchstens 650 Euro pro Monat. Es ist noch möglich, dass dort für die Krankenversicherung und Pflegeversicherung Geld hinzukommt, sodass man dann bei 735 Euro im Monat wäre. Und vor allem daran möchte jetzt die neue Reform anknüpfen. Also es geht vor allem um eine Erhöhung erstmal der Sätze, um eben auch diesen allein den Inflationsausgleich leisten zu können. Denn wir haben ja gerade schon gehört, es gab davor eine Zeit, wo sehr lange nichts passiert ist. Und da soll man jetzt in mehreren Stufen bis 2020 auf 850 Euro kommen. Man möchte also vor allem auch zum Beispiel auf gestiegene Mietpreise eingehen. Da sagt aber Karliczek auch ganz klar, dass das eigentlich auch Aufgabe der Länder ist, die Wohnungen bereitzustellen. Also sie möchte ja hier den Wohnungsbetrag erhöhen von, ich weiß nicht, hast du die Zahl gerade?
Von
250 auf 325 Euro.
Vollkommen richtig.
Da war ich jetzt doch noch eine Sekunde schneller. Was natürlich immer noch in vielen Städten sehr weltfremd ist oder immer noch wesentlich zu niedrig, würde ich behaupten. Da ist dann auch die Diskussion, ja gut, dann müssen die Studierenden eben nach Greifswald gehen, was ich halt sehr fraglich finde, weil es natürlich auch eingreift in das Grundrecht auf eine freie Berufswahl und zu sagen, okay, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, da zu leben, dürft ihr da nicht studieren, ist natürlich eine höchst fragliche Aussage. Die auch von einigen Seiten kommt. Aber genau diese Wohngelderhöhung ist da vor allem mit einbegriffen. Und da möchte sie auch zum Beispiel bei der Rückzahlung ein paar Veränderungen vornehmen. Im Moment ist es so, dass die Hälfte als zinsfreies Darlehen sozusagen zurückgezahlt werden muss. Die andere Hälfte wird dann erlassen und maximal kann man 10.000 Euro Schulden aufbauen sozusagen. Und es gibt auch immer einen Aufschub, wenn man nach dem Studium das noch nicht direkt zurückzahlen kann, kann man das sozusagen auch noch schieben. Und in dem neuen Entwurf ist vorgesehen, dass nach 20 Jahren einer Nichtfähigkeit des Zurückzahlens die Schulden erlassen werden und beziehungsweise sonst nach 77 Tilgungsraten. Also dass dann spätestens die Schulden, die noch übrig sind, komplett erlassen werden, um so eine Angst vor Überschuldung auch ein bisschen zu nehmen. Denn es ist tatsächlich so, dass wenn man diejenigen befragt, die kein Antrag stellen auf BAföG, 37% angeben, dass Überschuldung beispielsweise für sie ein Grund ist, warum sie das nicht tun. Genau, was man natürlich daran, oder vielleicht noch irgendwas ergänzen zu der aktuellen Situation und Reform?
Nein, es sei denn, also ich habe noch ein bisschen Kritik dazu gefunden.
Die habe ich auch, aber
okay, fahr fort. Nö, mach du. Okay, dann ganz kurz nur, genau, an dieser Reform gibt es natürlich einige, die Kritik äußern, unter anderem auch der Bundesrat, die auch der Meinung sind, dass die Leistungen sich automatisch an die tatsächliche Preis- und Einkommensentwicklung gekoppelt werden sollten und das Deutsche Studentenwerk natürlich, die der Meinung sind, dass einfach die Erhöhung des BAföG-Grundbedarfs überhaupt nicht ausreichend ist und dass der, genau, der geplante die geplanten 427 Euro eigentlich 500 bis 550 Euro betragen müssten und dass natürlich auch eine Förderung über die Regelstudienzeit hinaus unabdingbar ist und zusätzlich noch sowas wie, dass der ganze Prozess etwas mit den Anträgen und Bescheiden digitalisiert werden sollte.
Genau, vielleicht so ganz grundsätzlich, was von den Ländern noch als Kritik kam. Mhm. Dann muss man auch sagen, warum jetzt generell das BAföG in dem aktuellen Konzept auch so stark kritisiert wird, ist ja, weil die geförderten Zahlen stark zurückgegangen sind. Man hat also zum Beispiel 2012, also jetzt agiert man mit Zahlen von 2017, fünf Jahre Unterschied. 2012 hatte man noch rund 300 Schüler und Schülerinnen, die gefördert wurden und 670.000, also man hatte 308.000 Schülerinnen und Schülern, die gefördert wurden, plus zusätzliche 670.000 Studierende. Und jetzt, fünf Jahre später, 2017, hat sich die Zahl der Studierenden auf rund 560.000 reduziert und bei den Schülerinnen und Schülern auf 225.000 gerundet natürlich. Und das ist halt schon eine Zahl, wo man sich fragen kann, okay, woran liegt das? Das Ministerium, das BMBF, sagt nun, das liegt vor allem daran, dass es eine so gute wirtschaftliche Entwicklung gab. Und darum wollen sie eben auch zum Beispiel den Betrag, ab dem man BAföG bekommt, also den Einkommensfreibetrag der Eltern oder eben Einkommenspflichtigen, das kann auch der Ehepartner beispielsweise sein, wollen sie erhöhen, also dass eben mehr Menschen in diese Förderung fallen. Ich finde, das ist aber nur so eine halbe Wahrheit, denn wenn man sich die Zahlen des Studentenwerkes anschaut, so fallen überhaupt vor dieser Bedürftigkeitsprüfung schon nur 63% der Studierenden überhaupt in die Formalien, also dass sie in der Regelstudienzeit sind, die Altersbegrenzung, dass es ein Vollzeitstudium ist. Also da gibt es auch noch andere Sachen, die eine Hürde darstellen. Dann ist zum Beispiel auch, dass das Kindergeld nur bis 25 gezahlt wird. Das heißt, da steht dann ab 26 nochmal ein anderer wirtschaftlicher Druck bei Studierenden. Und wir wissen ja alle auch, dass die allerwenigsten in Regelstudienzeit das Studium beenden und dann mit 25 fertig sind mit allen möglichen Stufen, bis wohin sie auch immer gehen wollen. Also da ist schon eine Kritik auch daran, dass diese Formalien vor dieser Bedürftigkeitsprüfung schon ein Problem sind.
Ja, ich finde, also um jetzt nochmal ganz kurz von dieser Kritik, also genau, das ist natürlich beispielsweise sowas wie Regelstudienzeit, ich finde das vollkommen absurd, also dass darüber hinaus nicht wirklich finanziert wird, aber auch diese ganzen Formalien, also zumermaßen, vielleicht um kurz den Einblick zu geben, wir beide studieren ja auch und ich bekomme kein BAföG und ich habe zumermaßen mich damit mal versucht zu beschäftigen und ich glaube, ich könnte tatsächlich gerade gar nicht sagen, ob ich nach den Kriterien des BAföGs denn ein Vollzeitstudium leiste oder nicht. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich das nicht in Regelstudienzeit schaffen würde. So, das heißt, da würde es zumindest bei mir auf jeden Fall auch schon scheitern. Und dann wundert es mich aber tatsächlich auch nicht. Ich fand die Zahlen ganz schön krass, wenn man sich das mal anschaut, dass irgendwie 1972 wurden 44,6% der Studierenden durch BAföG gefördert und jetzt sind wir bei knapp 13%. Also, dass jetzt auch nur mit einer besseren wirtschaftlichen Lage zu begründen ist, kann man kritisch sehen, würde ich sagen.
Ja, also das ist natürlich auch von der Politik die Frage, okay, wen wollte man fördern? Also man hätte dieser Entwicklung natürlich auch frühzeitig entgegenwirken können. Mhm. Und man muss sagen, dass, also grundsätzlich finde ich es natürlich sehr gut, dass man solche Dinge wie BAföG hat hier in Deutschland. Mhm. Ob es nun elternunabhängig sein sollte, darüber können wir auch gleich nochmal reden. Mhm. Was ich auf jeden Fall generell schwierig finde an der Konzeption ist ja auch, dass diejenigen, die halt wirklich sich kein Studium leisten können, weil sie keine familiären Rücklagen haben, keine Eltern, die sie unterstützen können, die nebenbei arbeiten gehen müssen vielleicht und selbst dann überlegen, okay, schaffen sie das mit Studium und Arbeit? Mhm. Also diese klassischen, ich sage jetzt mal Arbeiterkinder, da gibt es ja auch Arbeiterkinder e.V., die sich für die Unterstützung solcher Personen eben einsetzen und die sagen eben auch, dass BAföG oft viel zu spät kommt. Also wenn man durch den Antrag durch ist, ist man meist schon mitten im Semester, musste die Semestergebühren schon bezahlen, die halt auch überhaupt nicht berücksichtigt sind. Dann sind es vielleicht Umzugskosten etc. Also da gibt es auch noch ganz andere Hürden und auch da müsste man eigentlich rangehen. Also wenn man wirklich mit dem BAföG es auch erreichen möchte, ein Stück weit dazu beizutragen, dass eben auch Leute aus Nicht-Akademiker-Haushalten studieren können. Und das leistet BAföG im Moment meiner Meinung nach weniger. Und wenn auch gesagt wird, dass sich die Einkommensentwicklung so zum Positiven verändert hat und das deswegen der Fall ist, müsste man ja auch sagen, dass dieses Problem im Moment eigentlich nur die Mittelschicht bzw. die untere Mittelschicht betrifft, die eben gerade aus der Förderung rausfallen. Mhm. Aber man könnte trotzdem nicht sagen, dass BAföG in der aktuellen Konzeption dazu beiträgt, Bildungsgerechtigkeit tatsächlich zu ermöglichen, weil eben diese anderen Rahmenbedingungen, die ich gerade eben beispielsweise auch angesprochen habe, nach wie vor nicht gegeben sind. Also auch da müsste man natürlich rangehen.
Ich stimme dir da selbstverständlich grundsätzlich vollkommen bei allem zu.
Und weil du vorhin ja auch ein bisschen was zur Geschichte erzählt hast,
ja.
Hast du ja auch gesagt, dass bei der Einführung natürlich auch begründet wurde, man möchte auf die Bildungsreserve natürlich eingehen.
Ja.
Und ich finde auch spannend, dass es natürlich auch heute wieder die Diskussion ist, dass begründet wird, dass wir in einem kompetitiven System leben. Und China zum Beispiel, hört man ja die Zahlen und liest sie auch sehr stark in den Medien, wie viele Personen dort durch Hochschulbildung sozusagen ja heranwachsen als neue, als neuer Pool an Menschen, an Wissensressourcen sozusagen. Und dass man das die so kompetitiv immer noch begründet. Also statt auch zu sagen, okay, man möchte einfach jeden Menschen individuell, unabhängig von der Herkunft, die Möglichkeit geben, die Potenziale zu entfalten, die derjenige hat. Nein, wir müssen es natürlich in unserem System damit begründen, dass man so die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands stärken kann. Das finde ich ja auch schon wieder einfach nur interessant, so zu sehen in der Berichterstattung. Aber gut, ist natürlich auch wenig verwunderlich.
Ja, nee, also leider verwundert das wirklich nicht. Genau, ich sehe das, finde das genauso problematisch wie du. Aber ich würde auch vollkommen mitgehen, dass das sich wahrscheinlich seit 71 zumindest nicht so stark verändert hat, der Gedanke, der damit dahinter steht.
Ja, und da wir gerade bei dem Gedanken sind, habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass die FDP auch ein Konzept vorgelegt hat.
Ja.
Und zwar möchte die FDP, ich kann es ja kurz mal umreißen, ein Modell, also präferiert ein Modell, bei dem es unterschiedliche Körbe gibt. Einerseits ein elternunabhängiges BAföG von 200 Euro. Mhm. Dann die Möglichkeit, weitere 200 Euro zu erhalten, wenn man sich zum Beispiel ehrenamtlich engagiert oder wenn man einen Verdienst hat nebenbei sozusagen, also das Engagement neben dem Studium gefördert wird. Mhm. Und dann noch die Option auf ein Darlehen. So habe ich das jetzt verstanden. Da würde mich mal interessieren, wie du das findest.
Also grundsätzlich finde ich den, also besonders positiv fällt mir natürlich der Gedanke auf, hier auch ehrenamtliches Engagement zu fördern, tatsächlich konkret finanziell auch zu fördern.
Also nicht nur ehrenamtliches, ich glaube, da geht es generell um soziales Engagement.
Aber. Okay, ja, also um, genau, oder wenn man sich quasi, ich würde sagen, für die Gesellschaft einbringt, vielleicht passt das von der Formulierung hier besser. Genau, ich glaube, ich bin davon ein sehr großer Fan, also gerade junge Menschen, die sich engagieren wollen, die sich für ihre Gesellschaft einsetzen wollen, wird leider viel zu häufig da tatsächlich, ich würde sagen, es nicht gerade leicht gemacht, also aus einem ganz anderen Kontext, aber wenn man sich so ein bisschen die Freiwilligendienste anschaut, wo es auch immer riesengroße Schwierigkeiten gibt, weil das sind meistens auch nur Menschen aus eher privilegierteren Schichten machen können, weil 300 Euro Taschengeld bei einer Vollzeitaktivität, also bei 38 oder 40 Wochenstunden, das kann sich halt auch nicht jede Person leisten. Genau, das aber nur als kurzer Exkurs. Genau, deshalb finde ich grundsätzlich Engagement für die Gesellschaft da auch mit zu berücksichtigen eine unfassbar gute Idee, die ich sehr begrüße.
Ja, finde ich spannend, weil ich finde es eher schwierig, diese 200 Euro, die nach sozialem Engagement verliehen werden sollen. Einerseits frage ich mich, also klar, die FDP sieht es eben als einer dieser typischen Leistungsanreize, wo ich wieder frage, was denn da unterstellt wird. Also ich meine, Studierende, die sich neben dem Studium nicht engagieren, werden das sicherlich auch tun, weil eben ein Studium auch unterschiedliches Zeitpensum erfordert. Mhm. Und wenn jemand eben einen Plan hat, wo er von 8 bis 18 Uhr in der Uni ist, ist es natürlich schwieriger, ist was nebenbei zu machen, als wenn man Politikwissenschaften studiert. Und eben doch mehr Freizeitmöglichkeiten hat, zum Beispiel, um einen Nebenverdienst zu haben etc. Also da finde ich einmal schon dieses Narrativ, was unterstellt wird, irgendwie ein bisschen fraglich. Mhm. Und dann, wenn man sich gerade fragt, okay, was für Personen engagieren sich dann nebenbei, haben die Möglichkeit, das zu machen. Und gerade wenn man neu im Studium ankommt, ist man natürlich auch in der Regel mehr davon überfordert, wenn man keine Familie hat, die einem zum Beispiel erklären kann, wie das so funktioniert. Und dann kriegt man eben diese 200 Euro nicht. Also ich finde es ein sehr seltsames Konzept. Ich sehe aber zum Beispiel, also sie haben ja diese anderen 200 Euro elternunabhängig. Mhm. Ich finde, darüber kann man durchaus sprechen. Da muss man sich dann fragen, was möchte man durch das BAföG dann erreichen? Also soll es dann noch, hat es dann noch diesen Anspruch der Chancengleichheit, also dass man versucht wirklich sozial Benachteiligte zu fördern, und da ist es dann eine generelle Förderung von Studierenden, weil dann finde ich es sehr begrüßenswert, weil es gibt natürlich dann auch diejenigen, da wird man dann vor die Wahl gestellt, naja, sie kriegen kein BAföG, ihre Eltern wollen ihnen kein Geld geben, dann verklagen sie doch ihre Eltern. Ich glaube, da wissen wir, kann sich jeder vorstellen, wie absurd das ist und wie groß die Hürde, das zu tun. Und für die würde es natürlich das Problem lösen, aber dann kommen wir halt irgendwie zu einem anderen Modell oder zu einem anderen Ziel, sage ich mal.
Ja, ich kann deine Kritik, die ich also zu diesem Engagement teile quasi, ich kann die grundsätzlich schon nachvollziehen. Ich glaube, also wie ich ja gerade klar machte, finde ich das eher grundsätzlich eine gute Idee. Ich sehe aber gleichzeitig auch, dass das auch von der Umsetzung her unfassbar schwierig ist. Also das erlebt man ganz häufig auch, wenn es um Anerkennungskultur von zivilgesellschaftlichem oder gesellschaftlichem Engagement angeht, dass das häufig auch stark mit so starren Vorstellungen, wie denn Engagement auszusehen hat, einhergeht. Und ich glaube, da ist auch kann dieser Teil auch stehen und fallen. Also Engagement muss halt nicht nur sein, man ist bei der freiwilligen Jugendfeuerwehr irgendwie mit engagiert, sondern kann halt auch einfach sein, dass du in deiner Nachbarschaft aktiv bist und irgendwie da Menschen hilfst. So. Und das ist natürlich schwer, in sowas immer abzubilden, aber ich glaube, wenn man da sich versuchen würde, Mühe zu geben, tatsächlich diverse Engagementformen irgendwie mit einzubeziehen, dann fände ich das, glaube ich, trotzdem grundsätzlich eine gute Idee.
Ja, also es geht ja auch in der Nachbarschaft engagieren, glaube ich, ist schon wieder schwierig. Aber zum Beispiel auch nebenbei arbeiten gehen würde da ja zählen. Also es soll wirklich ein Leistungsanreiz sein für Leistungen neben dem Studium. Wie gesagt, ich glaube, mich stört schon dieses ganz Grundsätzliche, was die FDP da unterstellt sozusagen. Das unterstelle ich Ihnen jetzt. Man müsste den Studierenden motivieren, nebenbei was zu machen, weil sonst macht er das ja nicht. Er würde es ja nur tun wegen des Geldanreizes. Und das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber gut, ich glaube auch nicht, dass das Konzept irgendwie große Wellen machen wird. Ich fand nur generell interessant, was du dazu sagst, auch mit dem elternunabhängigen Beitrag. Genau.
Ja.
Ja, gibt es von deiner Seite aus noch was zu sagen zum BAföG?
Nö, ich würde nicht sagen. Ich glaube, wir haben irgendwie gut mal einen kleinen Überblick über das ganze Thema geschaffen. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu ergänzen.
Sehr schön, dann können wir auch schon zu unserer kurzen Zusammenfassung kommen, was wir heute besprochen haben.
Ja, du hast angefangen, und zwar mit aktuellen Zahlen zum Alkoholkonsum, die jetzt vor kurzem vorgestellt wurden. Und wir haben uns so ein paar Gedanken darüber gemacht, wie man denn beispielsweise das Thema politisch oder gesellschaftlich zukünftig betrachten könnte oder was für Maßnahmen vielleicht möglich wären, um Alkoholkonsum rückläufiger zu gestalten. Und da war ein Gedanke, das Bild von Alkohol muss sich wandeln und es darf nicht mehr das Feierabendbier sein oder sollte im Idealfall nicht mehr so sehr. Und aber gleichzeitig eine andere Maßnahme könnte sein, Alkohol auch einfach teurer zu machen durch die Erhöhung der Alkoholsteuer.
Genau, dann hast du die Festnahme von Julian Assange ins Gespräch gebracht und wir haben uns eigentlich so ein bisschen dafür ausgesprochen, dass wir es schwierig finden, ihn an die USA auszuliefern, beziehungsweise dort einen Präzedenzfall zu schaffen, auch im Hinblick auf die Situation anderer Journalisten und Journalistinnen, ihn aber durchaus auch als Person natürlich kritisch sehen.
Ja, und dann haben wir zuletzt gemeinsam über BAföG gesprochen.
Ja, genau, wir, über den Reformvorschlag waren uns ein bisschen uneinig bei dem bei den Ideen der FDP, haben aber, glaube ich, ganz gut auch herausgearbeitet, was den anderen jeweils daran stört, was uns am jetzigen BAföG vielleicht auch noch nicht ganz so gut gefällt und warum die Reform eigentlich nicht weit genug greift.
Ja, ich würde sagen, das haben wir gut gemacht. Haben wir unser neues Konzept, zumindest finde ich, in einem ersten Versuch ganz gut umgesetzt. Mal schauen, wie das so noch weiter läuft. Und damit sind wir dann ja jetzt aber tatsächlich auch schon wieder am Ende der Folge 17 von Politisiert
mit Leonard Wolf
und Samantha Joe Klug. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.